Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie gekommen sind. Und wir möchten Sie grüßen mit dem Wochenspruch von heute, von dieser beginnenden Woche. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist ja eins der bekanntesten Bibelworte und, wie ich finde, ein Mutmacher und Muntermacher für jeden Tag. Denn was kann einem zuversichtlicher stimmen, als wenn man weiß, unser Gott und Vater sorgt für uns heute, morgen, alle Tage. Er begleitet uns, er hilft, er segnet, er ist da. Wie gut, dass wir solche Bibelworte haben. Und wie gut, dass wir auf Gottes Wort auch wieder heute in der Bibelstunde hören dürfen, es haben dürfen. Und darum danken wir jetzt unserem Gott auch für dieses Wort mit einem ersten Lied. Sie finden es hier vorne an der Leinwand. Das Lied heißt: Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Der Lobpsalm, der am Anfang dieser Bibelstunde stehen soll, ist der Psalm 98 und er ist überschrieben in manchen Übersetzungen mit: Freut euch mit uns, Gott hat geholfen, Gott hat gerettet. Ein Loblied über die Wohltaten und Gerechtigkeit Gottes, über sein Heil und seine Hilfe, das auch in unser Leben hineinreichen möchte. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für sein Volk. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet, lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor Gott, dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Flüsse sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich. Vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Es gibt ein fröhliches Lied, was dieses Lob auch aufgreift. Sie finden es wieder hier vorne an der Leinwand. Darum juble ich dir zu.
Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Lassen Sie uns noch zu Beginn miteinander beten. Herr Jesus, danke, dass du jedes Einzelne jetzt hier in diesem Raum kennst. Du weißt, was wir mitgebracht haben, wie es uns ums Herz ist. Du kennst unsere leeren Herzen, unsere leeren Hände. Und wir dürfen jetzt einfach offen sein dafür, dass du sie ganz neu füllst, weil nur du uns wirklich füllen kannst mit dem, was wir brauchen für unser Leben und auch für die vor uns liegende Woche. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Ein Christenleben soll nach Sprüche 4, Vers 18 heller und heller leuchten. Es kann aber auch müder und müder werden. Darf ich Sie etwas fragen? Ist Ihnen heute Nachmittag nach Jubeln zumute? So wie wir es jetzt gerade in dem Lied miteinander gesungen haben, darum jubel ich dir zu, der Meister bist du, der Meister bist du. Oder sind wir vielleicht eher müde? Müde von den Anforderungen der zurückliegenden Woche? Müde vielleicht auch wegen der Tageszeit, in der man lieber einen Mittagsschlaf machen würde? Oder müssen wir noch weitergehen und sagen, ich bin überhaupt innerlich müde geworden? Müde geworden am ständigen Leistungs- und Zeitdruck, unter dem ich stehe. Müde an der Routine meines Alltags. müde an der Aufgabe, die mich alle meine Kraft kostet, müde von den beständigen Schmerzen, die ich habe, müde wegen einer Auseinandersetzung, in der ich stehe, oder vielleicht auch müde, weil sich in meinem Leben anscheinend nichts bewegt. Darf es das denn bei Christen geben, dass man müde wird, müde werden darf? Ja. Auch als Christen können wir müde werden in der Kampfbahn des Glaubens. Das lesen wir auch von den Christen, von denen uns der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, ihre Hände waren schlaff und ihre Füße lahm geworden. Sie waren drauf und dran, den Mut zu verlieren. Wenn es bei uns auch so ist, haben wir uns dann schon einmal gefragt, wie es wieder anders werden könnte? Ich habe Sie schon einmal in ein persönliches Jubiläum von mir mit hineingenommen. Vielleicht erinnern sich manche noch dran an meine Silberhochzeit. Das war mein damaliges 25-jähriges Schwesternjubiläum. Damals habe ich mich anhand des Gedichts von Hedwig von Rädern, Du stehst am Platz, den Gott dir gab, Gottes persönlicher Platzanweisung vergewissert. Inzwischen sind es jetzt schon fast 30 Jahre, dass ich Diakonisse bin. Bei unserer Einsegnung, wir waren damals 4 Schwestern, sprach Schwester Bertha Kempf über Psalm 100. Dienet dem Herrn mit Freuden. Diene ich dem Herrn noch mit Freuden? Dienen Sie an Ihrem Platz dem Herrn mit Freuden? Was bräuchte es vielleicht ganz neu dazu? Solche und ähnliche Fragen sind mir durch den Kopf gegangen, als ich anfing, mich noch einmal mit Psalm 100 zu beschäftigen. Um diesen Psalm soll es jetzt heute Nachmittag gehen. Und vielleicht sprechen wir ihn zunächst einmal gemeinsam miteinander. Sie sehen ihn jetzt hier vorne an der Leinwand. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Psalm 100 ist der letzte in einer Reihe von 7 Königspsalmen und erfasst sie sozusagen in einem jubelnden Lobgesang zusammen. Und so beginnt unser Psalm 100 auch mit der Aufforderung, jauchzet dem Herrn. Können wir das für uns unterschreiben? Ist unser Herz zum Überfließen mit Freude und Dank über unseren Herrn erfüllt, dass wir echt jubeln können? Oder gelingt uns ein Jubeln nur noch beim Fußball, wenn ein Tor für die deutsche Mannschaft gefallen ist oder vielleicht für unseren Lieblingsfußballverein oder vielleicht auch dann, wenn wir bei einem Preisausschreiben den ersten Preis gewonnen haben? Wie ging es uns vorhin beim Singen? Hat uns nur die flotte Melodie in Schwung gebracht? Oder haben wir wirklich von Herzen gejubelt, der Meister bist du? Jubel braucht ja einen echten Grund. Auch Freude braucht einen Grund, einen Anlass, an dem sie sich entzündet, um jubeln und danken zu können. Der Beter unseres Psalms nennt uns den Grund seiner und unserer Freude, auch unseres Jubels. Jauchzet dem Herrn. Er und nicht ich und auch nicht irgendwelche Idole sind Grund unserer Freude. Theo Sorg hat einmal gesagt, wenn wir Gott nicht mehr das Lob und den Dank gönnen, die ihm gehören, dann müssen wir zwangsläufig Menschen und Mächte, Stars und Idole anbeten. Die Werte dieser Welt, ob es nun eine Ideologie oder eine Fußballmannschaft ist, ob es die Arbeit oder der Wohlstand oder die Sexualität ist. Wer aber nur noch Menschen oder irdische Höchstwerte bejubelt, der verjubelt damit sein Leben. Soweit Theo Sorg. Wir Menschen sind zum Lob Gottes geschaffen. Gott loben, das ist unsere höchste Bestimmung und davon weiß auch der Liederdichter etwas zu sagen, wenn er sagt, Gott loben, das ist unser Amt. Vielleicht ist unser Lob eingeschlafen. Vielleicht sind wir innerlich müde geworden, irgendwo am Weg sitzen geblieben mit unserem Leben mit Jesus. An Psalm 100 darf sich unsere Freude ganz neu entzünden. Wir wollen uns mit diesem Psalm heute Nachmittag herausführen lassen, aus aller Freudelosigkeit, aus aller Müdigkeit, heraus aus einem Glauben, der nur noch gewohnheitsmäßig oder mühsam seine Schwingen hebt, hin zu einem Leben in der Freude. Und ein erster Schritt zur Freude darf sein, erkennet, dass der Herr Gott ist. Erkennet den Gott an, der euch geschaffen und berufen hat und der euch treu bleibt. Erkennet, wer er für euch ist. Bedenkt, was ihr ihm in eurem Leben verdankt. Erkennen meint ja weit mehr als ein verstandesmäßiges Erfassen mit unserem Kopf. Es meint ein Erkennen ganz anderer Art. Es meint das Erkennen mit dem Herzen. Es meint, vertraut mit jemand zu werden, glaubensvoll ihm sich zu öffnen, Erfahrungen mit ihm zu machen, den anderen aus Erfahrung oder durch Erfahrung kennenzulernen. Erkennen ist also nicht in erster Linie ein Denkakt, sondern ein Lebensakt und hat auch etwas mit unserer Liebe zu Gott zu tun. So schreibt Hosea in Kapitel 6, Vers 3, lasst uns eifrig danach trachten, nach dem Erkennen des Herrn. Ich habe mich gefragt, ob sich daran nicht unsere Freude an Jesus neu entzünden könnte, dass wir ihn in seiner Einzigartigkeit mehr erkennen, in seiner Größe, in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit und Kostbarkeit, dass wir den überwältigenden Reichtum erkennen, den wir in ihm haben. Jemand sagt, unsere Nachfolge bleibt in dem Maß lebendig und echt, wie wir immer neue Entdeckungen mit Jesus machen. Und ich habe noch ergänzt, ganz praktisch in unserem Alltag. Unsere Nachfolge bleibt in dem Maß lebendig und echt, wie wir immer neue Entdeckungen machen mit ihm in unserem Alltag. Auch in Paulus war ergriffen von dem Wunsch, Christus zu erkennen, ihn immer besser zu erkennen. Und gegenüber der Erkenntnis Jesu Christi achtete er alles, was ihm bisher wichtig war in seinem Leben, für Schaden. Es genügte einem Paulus nicht, nur von Jesus zu wissen. Er wollte die Schätze heben, die in ihm verborgen sind. Auch mein großer Wunsch ist es, diesen Reichtum, den wir in Jesus haben, in der Lebensgemeinschaft mit ihm immer neu und immer mehr entdecken zu dürfen. Vielleicht ist der eine oder andere in unserer Mitte, der sich meinem Wunsch gerne anschließen möchte. Eine Bibelstunde kann dazu ein Anstoß sein. Praktisch umsetzen, das heißt tun, muss jeder von uns es in seinem Alltag. Zum Beispiel, indem wir unsere Sorgen Jesus hinlegen und ihn als Tröster und als Lastenträger erfahren. Oder indem wir ihm unsere Nöte und unsere Schwierigkeiten anvertrauen und ihn als den erkennen, dessen Wort trägt und ermutigt und tröstet und stärkt. Oder indem wir uns bei ihm Rat holen und ihn als den besten Ratgeber erleben. oder indem wir Schritte des Gehorsams tun und ihn als den erkennen, der sich zu unseren Gehorsamsschritten stellt, oder indem wir ihm eine verfahrene Situation oder eine verfahrene Situation bringen und erfahren, dass er heil machen kann. Und vielleicht noch ein letztes, es ließe sich noch unendlich fortführen, indem wir uns Zeit für unsere Bibel nehmen und er uns darin aufleuchtet als der Einzigartige, als der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und vielleicht wollen wir jetzt diese Bitte einfach auch noch einmal im Lied gemeinsam zum Ausdruck bringen. Herr, füll uns neu. Füll uns neu mit deiner Freude. Füll uns neu mit deiner Liebe. Und füll uns auch neu mit der Liebe zu dir. Nummer 274 in unserem grünen Liederbuch. Ja, das darf unsere Bitte sein. Ein zweiter Schritt zur Freude. Wir sind das Volk seiner Weide. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, sein sind wir, die Herde, die er weidet. Sein sind wir, die Herde, die er weidet. Israel hat seine ganze Existenz als ein einziges Wunder Gottes verstanden. Gott hatte sie erwählt und erlöst und zu seinem Eigentum gemacht. Er hatte sie aus Ägypten herausgeführt, aus der Knechtschaft. Er hatte sie ins verheißene Land gebracht und zu einem Volk werden lassen. Er hatte sie erhalten und immer neu durchgebracht durch viele Nöte und Schwierigkeiten. Und auch wir haben einen Hirten, Jesus, den guten Hirten, der sein Leben für uns gelassen hat, der uns erlöst hat und der uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Zu seinem Volk gehören heißt einen Hirten haben und zu seiner Herde gehören, nicht mehr allein sein, eine Stimme hören, die uns anspricht, eine Hand spüren, die uns hält, einen Weg sehen dürfen, den er vorangeht, ein Ziel haben, auf das hin zu leben, es sich lohnt. Was für eine Freude ist es, einen Hirten zu haben, der uns mit Namen kennt, der uns auch mit Namen gerufen hat oder mit Namen rufen will, und der uns nicht nur mit unserem Namen kennt, sondern noch viel umfassender, der uns durch und durch kennt, mit allem, was uns ausmacht. Einen Hirten zu haben, der seinen Schafen das gibt, was sie brauchen, der sie hegt und pflegt, der sie auf gute Weide und zum frischen Wasser führt, der für sie sorgt und, wo es nötig ist, sie auch einmal trägt und vor Gefahr beschützt, der das Verlorene sucht und das Kranke verbindet. Was für eine Freude ist es, einen solchen Hirten zu haben, dem wir uns anvertrauen dürfen, Tag für Tag, auch im dunklen Tal, auf allen unseren Wegen und auch im Blick auf das, was noch auf uns zukommen mag, auf all das Unbekannte. Es darf uns tiefe Dankbarkeit erfüllen im Blick auf den Dienst unseres guten Hirten. Und als Schafe seiner Herde haben wir wirklich nur das eine zu tun und seiner Fürsorge anzubefehlen, auf seine Fürsorge einzugehen und ihm zu folgen. Ein dritter Schritt zur Freude. Lass dich einladen vor sein Angesicht. In Vers 2 unseres Psalm 100 heißt es, kommt vor sein Angesicht mit Jubel oder kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wir sind eingeladen in seine Nähe, vor sein Angesicht. Und vor seinem Angesicht, das bedeutet so viel wie in seine Gegenwart. Es bedeutet sein Reden, sein Zuhören. Es bedeutet Vertrautheit. Es bedeutet Gottes Zuwendung. Diese Einladung unseres Herrn ist ein Vorrecht. Ist uns das noch bewusst? Mit Freimütigkeit dürfen wir kommen. Mit Freimütigkeit dürfen wir hinzutreten zum Thron der Gnade, weil Jesus uns den Weg zum Vater gebahnt hat. Es lohnt sich einmal in seiner Bibel nachzulesen, welche Hilfen für unser persönliches Leben mit dem Angesicht Gottes verbunden sind. Ich möchte es bloß ganz kurz skizzieren. Zum Beispiel kann es sein, dass wir deprimiert sind und im Dunkeln sitzen. Dann dürfen wir mit Psalm 31, Vers 17 beten: Lass leuchten dein Angesicht über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Im Angesicht Gottes erfahren wir auch Heil. Sein Angesicht über uns ist Segnung. Denken wir an die Segensworte aus 4. Mose 6. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Für David bedeutete das Angesicht Gottes auch Freude. So betet er in Psalm 16: Du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. Jeremia erschütterte seine Klage, sein Herz vor dem Angesicht des Herrn aus. Und Elia war einer, der seine Aufträge erfüllte, weil er vor Gottes Angesicht stand. Suchet sein Angesicht alle Zeit. So fordert uns Psalm 105, Vers 4 auf. Suchet sein Angesicht alle Zeit. Das möchte ich mir neu sagen lassen. Gott freut sich, wenn wir vor sein Angesicht kommen. Er fordert uns selber dazu auf in Psalm 27. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Gott will, dass wir seine Nähe suchen. Dazu hat er uns geschaffen und erlöst und in seine Gemeinschaft gerufen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben und wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Es darf uns Bedürfnis und Freude sein, vor sein Angesicht zu kommen. Wir sprachen ja vorhin davon, dass man in seinem Christenleben müde werden kann, dass man durchhängen kann. Ob vielleicht auch darin ein Grund liegen könnte, dass wir es vernachlässigt haben, im Licht seines Angesichts zu leben. In 2. Chroniker 30 sagt Gott: Wenn mein Volk sich demütigt und sie suchen mein Angesicht, so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Gottes Vergebung in Anspruch zu nehmen, bedeutet, immer wieder froh werden zu dürfen, Lasten ablegen dürfen. Schwester Bertha sagte damals bei unserer Einsegnung: Komm vor sein Angesicht, tu es am Abend, komm am Morgen, komm mitten am Tag, komm, er ist für dich da, wenn du kommst. Es wird oft sein, dass wir mit Beschämung kommen müssen, aber er wandelt sie in Geborgenheit, in Freude. Komm vor sein Angesicht, tu es am Abend, komm am Morgen, komm mitten am Tag, aber komm. Wir brauchen uns nicht mit dem, was uns lähmen und ermüden will, abfinden. Wir dürfen mit allem, was uns bewegt und belastet, kommen und alle unsere Nöte und Sorgen, unser Kämpfen und Versagen auf den werfen, der uns immer wieder dazu ermutigt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Vielleicht wollen wir es jetzt miteinander tun. Auch wieder mit einem Lied, in dem wir es zum Ausdruck bringen. Herr, ich komme jetzt zu dir und alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Es erscheint jetzt auch gleich vorne an der Leinwand. Aber Schwester Renate, vielleicht singen wir es doch zweimal. Ja, was ist die Konsequenz eines Christenlebens, in das die Freude wieder eingezogen ist? Was würden Sie sagen? Was sagt uns Psalm 100? Was ist die Konsequenz? Dienet dem Herrn, ja, mit Freuden und noch was? Bitte? Danken, ja, das dachte ich auch an diese beiden Dinge. Gott dienen oder beziehungsweise zuerst Gott danken und Gott dienen. Das sind Konsequenzen eines Christenlebens, in das die Freude wieder eingezogen ist. Gott danken. In Vers 4 lasen wir, gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Wenn die Bibel von Danken spricht, dann meint sie eine Haltung, und zwar eine Grundhaltung unseres Lebens. Nicht, dass wir halt Danke sagen, weil uns unsere Eltern dazu erzogen haben, schon als Kinder. Danken hat auch mit Denken zu tun, und zwar mit Nachdenken, wofür wir danken können. Ralf Luther sagt, Danken heißt von der Gabe zum Geber aufschauen. Wenn wir zu danken beginnen, dann blicken wir weg von uns und geben Gott die Ehre. Bei Theo Sorg las ich, wo das Danken vor Gott aufhört, wendet sich der Mensch von seinem Ursprung ab. Wo das Lob erstirbt, rückt Gott aus der Mitte und der Mensch setzt sich ins Zentrum. Wo es uns also nicht gelingt, von dem wegzusehen, was wir haben oder auch was wir nicht haben, beziehungsweise andere vielleicht haben, werden wir mehr und mehr unzufrieden. Unzufriedenheit ist eine Tochter der Undankbarkeit. Vielleicht können wir auch das bestätigen in unserem Leben. Je weniger wir danken, desto mehr Sorgen machen wir uns. Je weniger wir danken, desto mehr verfallen wir auch in Sorgen. Ein Reifwerden oder das Reifwerden eines Christen ist im tiefsten Grunde ein Dankbarwerden, so Pastor Bodelschwing. Die Pilger hier in Psalm 100, die jedes Jahr nach Zion hinaufzogen, die freuten sich schon im Voraus drauf, dass ihre Füße bald in den Toren Jerusalems stehen würden. Bis in die Vorhöfe durften sie eintreten, weiter nicht. Und wir? Wir dürfen ins Allerheiligste eintreten und unablässig vor dem Thron der Gnade erscheinen. Wir haben noch unendlich viel mehr Grund zum Danken als diese Pilger in Psalm 100. Wenn wir allein auf das schauen, was wir gerade in diesen drei Freudenschritten miteinander bedacht haben. Wir dürfen unserem Herrn danken für das, was er für uns getan hat und unablässig tut. Auch für die vielen kleinen und großen Gaben, die wir täglich aus seiner Hand nehmen dürfen. Wir dürfen ihm danken für jede Erfahrung, die wir mit ihm in unserem Alltag machen dürfen. Wir dürfen ihm danken, dass wir Schafe seiner Herde sind. Wir dürfen ihm danken, weil wir einen Hirten in ihm haben, einen Hirten, der uns führt und zu einem Ziel bringen will und der versprochen hat, alle Tage bei uns zu sein. Wir Wir dürfen ihm danken, dass wir vor sein Angesicht kommen dürfen und dort unser Herz ausschütten können, Vergebung empfangen, Trost erfahren. Je mehr wir uns im Danken und Loben üben, umso mehr werden wir auch frei werden von uns. Und umso mehr werden wir auch frei werden von Gedanken, die uns immer wieder nach unten ziehen wollen. Frei werden für Gott, frei werden auch für Menschen, die er uns ans Herz legen will. Deshalb lasst uns danken, statt zu klagen. Loben, wenn uns sinkt der Mut. Und wir werden es erfahren, dass Gott lauter Wunder tut. Jeder, der dankt, bekommt ein frohes Herz. Und das will sich auch dann als wahr erweisen, wenn es uns manchmal in trüben Stunden nicht danach zumute ist. Die zweite Konsequenz eines Christenlebens ist, dass die Freude wieder eingezogen ist. Wir werden Jesus dann wieder mit Freuden dienen können. Nicht gezwungen und kriegsgrämig, auch nicht aus Gewohnheit oder aus Pflichterfüllung, auch nicht, weil es uns gerade danach zumute ist oder weil uns die Aufgabe Spaß macht, sondern einfach, weil wir Jesus gehören. Und dazu müssen wir weder Missionar noch Diakonisse sein. Alle, die Jesus gehören, sind errettet, um ihm zu dienen. Ihm aus Liebe dienen, mit Freuden dienen, dazu ermutigt uns Psalm 100. Ihm mit Freuden dienen, dazu muss ich nicht zuerst in unserem Alltag oder bei unserer Arbeit oder unserer Aufgabe oder vielleicht sogar an unseren Mitmenschen etwas verändern oder verbessern, sondern Jesus muss uns wieder groß geworden sein. Um ihm mit Freuden dienen zu können, müssen wir uns auch immer neu auf Jesus ausrichten. Und müssen wir uns von ihm zuerst dienen lassen. Zum Beispiel, indem wir uns den Alltagsstaub der Sünde abwaschen lassen. Unvergebene Schuld und Sünde lähmt und macht müde. Jesus will uns auch dienen, indem er unsere Seele erquickt, durch ein Wort oder durch einen Zuspruch von sich, wie wir von David in Psalm 23 lesen. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Das sind alles Hirtendienste, die Jesus uns tun will. Und nur so können wir unsere Ermüdungserscheinungen überwinden. Ich habe es mir sehr bewusst gemacht, dass wir aus der Spur einer Ermüdung in der Nachfolge, egal was sie ausgelöst hat, nur herauskommen, wenn wir Jesus im Alltag ganz praktisch wieder als den erkennen und erfahren, der er uns sein will. Unser Psalm schließt in Vers 5 mit den Worten: Denn der Herr ist gut, seine Gnade währet ewig. Er ist gut und er macht es gut. Auch wenn wir es manchmal vielleicht nicht so sehen können, ist sein Wesen und bleibt sein Wesen doch durch und durch gut. Und seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Und sie währt von Geschlecht zu Geschlecht. Gott ist und bleibt der unveränderlich Treue, auch wenn wir untreu sind. Seine Gnade hört niemals auf. Und vor ihm wollen wir so lange stehen bleiben und stillhalten, bis er uns die Augen dafür öffnen kann, was er uns sein will. Wenn aber Jesus uns wieder neu groß geworden ist und groß werden konnte und uns beschenken konnte, dann können wir ihm überall mit Freuden dienen. Am Schreibtisch und am Spültisch, an der Werkbank und auf der Schulbank, als Mitarbeiter im Hauskreis oder im Frauenkreis, in einer Jungscharstunde oder beim Besuchsdienst, zu Hause und in der Gemeinde, am Krankenbett und im Krankenbett und auch ganz verborgen im stillen Kämmerlein im Gebet, indem wir alles, was wir tun, von Herzen für den Herrn tun und nicht für Menschen. Vielleicht haben wir auch an dem Punkt immer wieder einmal Korrektur nötig, weil wir ja ganz schnell Menschen im Vordergrund sehen. Dem muss ich das jetzt tun und die will das von mir. Dem Herrn dienen, das schließt zwar ein Dienen an Menschen und unter Menschen ein, aber was wir tun, das dürfen wir immer aus Liebe zu Jesus tun und nicht in erster Linie dem anderen, der uns enttäuschen kann, der uns verletzen kann, der uns ausnützen kann. Viel Abneigung und Anstoß hebt sich auf, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen. Mein Dienst geschieht für den Herrn. Er hat mich an diesen Platz und an diese Aufgabe gestellt. Und was ich tue, das tue ich für ihn. Mit Freude dem Herrn dienen, weil er uns wieder groß geworden ist. Darin will ich wachsen und zunehmen. Darin dürfen wir wachsen und zunehmen. Wachsen, indem wir ganz einfach Erfahrungen mit unserem Herrn im Alltag machen. Mit seiner Treue, mit seiner Güte und darüber froh werden. Wachsen, indem wir uns Zeit vor seinem Angesicht nehmen. Wachsen, indem wir dankbar leben als ein geliebtes Schaf seiner Weide. Vielleicht kommt ja der eine oder andere von Ihnen gerade aus den Ferien zurück. Und am Montag gilt es wieder in den Alltag einzusteigen. Lassen Sie uns es in diesem Sinne tun und Jesus mit Freuden dienen an den Platz, an den er uns hingestellt hat. Und vielleicht denkt jemand, schön wäre es, wenn ich mal Ferien hätte und ausspannen könnte. Lassen Sie uns trotzdem so in die neue Woche gehen. Jesus ist es wert, dass wir ihm an unserem Platz mit Freude zur Verfügung stehen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab du so von Herzen Dank, dass du uns kennst, dass du weißt, wo jedes Einzelne von uns steht, ob wir müde geworden sind in der Nachfolge oder ob wir frohen Herzens dir nachfolgen, ob wir beladen sind mit Lasten, ob wir Schuld mitschleppen, ob wir aufeinander gucken und uns beneiden über andere Aufgaben. Hab Dank, Herr, dass wir kommen dürfen, dass du uns dazu einlädst, dass du auf uns wartest. Lass es uns ganz neu als ein Vorrecht ansehen, ins Licht deines Angesichts zu treten, zu wissen, was es für ein Vorrecht ist, jederzeit vor den Thron der Gnade kommen zu dürfen und ablegen zu dürfen, was uns beschwert, was uns lähmen und müd machen will. Und wer würde sich mehr freuen drüber als du, über jeden Einzelnen von uns, der wieder anfangen würde, dir mit Freude zu dienen. Hab so von Herzen Dank, dass du zu unserem Wollen das Vollbringen schenken willst und dass wir in diese neue Woche gehen dürfen mit diesem Psalm 100. Dienet dem Herrn mit Freuden. Danke dafür. Amen. Ja, in unserem grünen Liederbuch kommt noch einmal ein Lied, das auch an dieser Stelle passt, und zwar das Lied Nummer 295. Ich denke, das darf jeder auch noch einmal ganz persönlich für sich singen und in Anspruch nehmen. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr, dich lieben, Herr, und dir dienen, Herr. 295. Ja, ich habe noch ganz wenig Ihnen abzukündigen. Es sind ja noch Sommerferien, Schulsommerferien, und deshalb findet auch noch kein Mittwochkreis statt, sondern erst am 14. September, also in der ersten Schulwoche wieder. Auch Kinderbetreuung ist während der Sommerferien nicht, und leider ist auch unsere Übertragungen für Mütter mit Kindern oben ins Mutterhaus noch nicht in Ordnung, ist also auch noch nicht möglich. Ich darf Sie auch herzlich einladen wieder zum nächsten Sonntag. Da wird Herr Friedrich Hensler die Bibelstunde halten. Herzliche Einladung an Sie, und wenn Sie es auch gerne weitersagen möchten. Und dann liegt draußen am Eingang auch noch unser neuer Freundesbrief aus mit Informationen, auch über die Sommerfreizeiten, wie es da gelaufen ist in den einzelnen Freizeiten. Nehmen Sie es mit, und auch, wenn Sie sonst noch jemanden wissen, herzlich gern. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt einfach eine gesegnete, gute Woche mit Psalm 100. Auf Wiedersehen.